Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Es ist Kehrtwende vor der Kehrtwende vor der Kehrtwende. Nachdem der US-Präsident Trump die Ukraine und die NATO immer wieder kritisiert hat, stellt er sich nach einem Treffen in New York mit dem ukrainischen Präsident Zelensky jetzt wieder voll hinter die Ukraine und hinter das Militärbündnis NATO. Und so klar hat er das noch nie gemacht. In seinem Post auf Truth Social schreibt er, die Ukraine könne mit Hilfe der EU und der NATO das ganze ursprüngliche Gebiet wieder zurückgewinnen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die aktuelle Situation ist verworren. Russland provoziert NATO in den letzten Wochen immer wieder. Russische Drohnen dringen beispielsweise im polnischen und estnischen Luftraum ein. NATO ihrerseits verstärkt ihre eigene Rhetorik. Und jetzt schaltet sich auch noch der Trump überraschend deutlich in Diskurs ein. Ist das einfach wieder eine kurzzeitige Kehrtwende vom US-Präsidenten oder kann man diesen Wort mehr Bedeutung schenken? Und wie sieht es mit der Alarmbereitschaft der NATO aus? Dürft, soll oder kann sie der Ukraine als Nicht-Mitgliedstaat überhaupt zur Hilfe kommen? Mein Name ist Sina Albisetti und diese und weitere Fragen beantwortet mir der Russland-Experte Ulrich Schmid. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Schmid.
Guten Tag.
Die letzten Tage und Wochen ist im Ukraine-Konflikt viel passiert, von den Zwischenfällen mit den Drohnen über Estland und Polen bis zu der aktuellen Kehrtwende von Trump. Für alle, die den Überblick verloren haben, wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Ich glaube, die russischen Aggressionen sind Ausdruck davon, dass man im Kreml jetzt austestet, was man Neues kann in den Krieg hineinbringen, weil natürlich auch dort die Meinung vorherrscht, dass man an einem toten Punkt angelangt ist.
Jetzt ist ja die Ukraine kein NATO-Mitglied. Wie relevant sind denn die Luftraumzwischenfälle im NATO-Gebiet überhaupt für den Verlauf des Ukraine-Kriegs?
Also zuerst mal muss man sagen, dass NATO ja bisher sich immer angestrengt hat, nicht Kriegspartei zu werden. Und NATO selber hat ja auch keine militärische Unterstützung für die Ukraine direkt geleistet, sondern NATO ist eigentlich der Ort, wo NATO-Lieferungen an die Ukraine koordiniert werden. Und in dem Sinn geht es natürlich vor allem darum, die Verteidigungsfähigkeit der NATO zu testen.
Mhm. Ist das auch das, was Russland mit diesen Störungen erreichen will, oder ist es mehr reine Provokation?
Ich glaube, es ist mehr als reine Provokation. Ein wichtiges Ziel ist natürlich auch, dass man den NATO-Ländern, vor allem den NATO-Ländern, die direkt an Russland angrenzt, ihre Verwundbarkeit vor Augen führt. Und der gewünschte Effekt, den Moskau erreichen will, ist der, dass man sagt, die NATO-Länder sollen mehr in ihre eigene Verteidigung stecken und weniger Militärhilfe in der Ukraine leisten. Und das würde natürlich Russland einen strategischen Vorteil auf dem Schlachtfeld geben.
Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat jetzt zuletzt auch seine Rhetorik verstärkt und sich für den Abschutz von russischen Flügern und Drohnen ausgesprochen. Falls die eben ins NATO-Territorium eindringen, was ist das Ziel von dieser Aussage?
Da geht es natürlich um Abschreckung. Es gibt allerdings natürlich auch völkerrechtliche Grenzen für die Drohungen, zum Beispiel russische Kampfjets im fremden Luftraum einfach abzuschiessen. Eigentlich gilt völkerrechtlich, dass man da eine ganze Reihe von Warnstufen müsste dazwischen schalten. Und das ist auch das, was passiert ist bei den letzten Zwischenfällen.
Mhm. Und was erachten Sie jetzt als gefährlicher für den Konflikt? Provokationen einfach durchgehen zu lassen oder die Rhetorik zu verschärfen, wie es eben der Mark Rutte gemacht hat?
Das ist eine der Lektionen, die natürlich der Westen gelehrt hat, seit der Annexion der Krim 2014. Heute herrscht die Meinung vor, dass man sagt, man hat dort viel zu schwach und spät reagiert und dass quasi die völlig problemlos Annexion der Krim den Putin erst recht ermuntert hat, jetzt den Krieg anzufangen gegen die Ukraine. Und das wird man natürlich nicht nochmal wiederholen.
Reden wir mal grundsätzlich über die Rolle der NATO. Wann wird sie als Bündnis in der Verteidigung eigentlich aktiv?
Ein Mitgliedsland kann Artikel 4 oder Artikel 5 anrufen. Artikel 4 ist jetzt gerade in der letzten Zeit zweimal angerufen worden von Polen und von Estland. Das ist im Prinzip eine relativ milde Stufe von der Eskalation. NATO konsultiert dann ihre eigene Reaktion. Der eigentliche Bündnisfall ist in Artikel 5 geregelt und auch da muss das betroffene Mitgliedsland quasi den Artikel anrufen. Und der Artikel 5 ist eigentlich noch nie so richtig angewendet worden in der ganzen Geschichte der NATO. Das einzige Mal, wo er ausgerufen worden ist, war nach 9-11. Dort hat man natürlich keinen richtigen offenen Krieg gehabt. Und jetzt eben würde tatsächlich, wenn NATO Kriegspartei werden würde, der Artikel 5 auf dem Prüfstand stehen. Und Artikel 5 ist aber nicht sehr wasserdicht formuliert. Dort heisst es, also, falls ein Mitgliedsland angegriffen wird, dann betrachtet das die ganze Allianz als einen Angriff auf den Verteidigungsraum. Und dann ergreift aber jeder Mitgliedstaat die Massnahmen, wo der Mitgliedstaat für notwendig erachtet, inklusive militärische Antwort. Aber es gibt da keineswegs einen Automatismus von einem militärischen Engagement. Mhm.
Jetzt gehen gewisse Experten davon aus, dass Russland als erstes eines der baltischen Länder, also Estland, Lettland oder Litauen, angreifen könnte. Für wie realistisch halten Sie das Szenario?
Also die Experten, die diese Warnung aussprechen, sagen ja auch, dass das nicht heute und morgen passiert. Oder das ist in einem Zeithorizont von 4-5 Jahren möglicherweise. Im Moment ist auch die vorherrschende Meinung, und ich glaube, die Realitäten am Boden zeigen das sehr deutlich, dass Russland sich keinen neuen militärischen Konflikt leisten kann. Das haben wir übrigens auch schon gesehen im Südkaukasus, beim armenisch-aserbaidschanischen Krieg, wo Russland keine militärischen Ressourcen hatte, um seinem Bündnispartner Armenien zu Hilfe zu kommen. Also von dem her eben reden wir von etwas, was allenfalls um 2030 herum passieren kann. Und wir reden räumlich um die berühmte Suwalki-Lücke. Das ist eine dünne Linie, wo die baltischen Länder als NATO-Gebiet vom NATO-Kernland abtrennt. Und man erwartet eigentlich, wenn es einen Angriff geben sollte, einen Angriff genau dort.
Jetzt mal ein bisschen plakativ gefragt, auch wenn es vielleicht noch in der Zukunft liegt, wie nah am Abgrund stehen wir?
Kommt darauf an, wie Sie Abgrund definieren. Also wenn es einen Krieg in Europa geben sollte, das ist etwas, das jetzt plötzlich wieder im Bereich des Möglichen gerückt ist. Und wenn Sie Abgrund fast apokalyptisch meinen, dann redet man natürlich von einem allfälligen Einsatz von Atomwaffen. Der Kreml schwingt immer wieder die Atomkeule. Das ist sogar bei einem konventionellen Angriff eher unwahrscheinlich. Und da gibt es hauptsächlich zwei Gründe. Also der eine Grund ist, dass die verbliebenen Halbverbündeten von Russland, China und Indien, so etwas überhaupt nicht akzeptieren würden. Und es besteht auch Gefahr, dass quasi der stillschweigende Gesellschaftsvertrag zwischen dem Putin und der russischen Gesellschaft zerstört werden würde. Wir wissen aus Umfragen, dass 75% der russischen Bevölkerung auch einen taktischen Atomwaffeneinsatz strikt ablehnen würde.
Also er würde den Rückhalt auch in der Bevölkerung verlieren.
Er würde es auf alle Fälle riskieren.
Jetzt haben wir über die Zwischenfälle mit den Drohnen, über eben NATO-Territorium geredet. Wie hängt das jetzt mit der Kehrtwende von Trump zusammen?
Ja, die Frage ist, ob man überhaupt von einer Kehrtwende reden will. Es ist sicher so, dass der Trump mit seinem Tweet jetzt den Eindruck von einer Kehrtwende hat wollen erwecken und wieder ein bisschen Bewegung in die Verfahrenssituation hat wollen bringen. Aber wenn man schaut, ist das einzige Neue, was der Trump jetzt gesagt hat, oder dass er daran glaube, dass die Ukraine in ihrer ursprünglichen Gestalt aus dem Krieg könne hervorgehen. Was der Trump nicht gesagt hat, und das ist konsistent mit seiner bisherigen, für viele Beobachter völlig unverständlichen Weigerung, schärfere Sanktionen gegen Russland auszusprechen. Und wir haben in diesem Tweet auch nichts gelesen über verstärkte militärische Unterstützung für die Ukraine direkt durch die Vereinigten Staaten. Im Wesentlichen ist das die Bestätigung von der bisherigen Trump-Linie. Die Europäer sollen bei uns Waffen kaufen, die in die Ukraine liefern. Und eigentlich ist das eine rein europäische Angelegenheit. Und zwischen uns und dem Krieg gibt es einen Big Beautiful Ocean.
Mhm. Wie verlässlich ist die USA unter Trump auch als Partner der NATO, als sehr starker Partner?
Ja, das ist etwas, was wir schon in der ersten Administration Trump gesehen haben, dass der Trump kein verlässlicher kantonistisch in der transatlantischen Beziehung von der NATO. Und der absolute Tiefpunkt haben wir ja im Februar 2024 gesehen, wo der Trump noch nicht Präsident war. Da hat er an einer Veranstaltung gesagt, wenn die europäischen NATO-Mitgliedstaaten ihre Beiträge nicht zahlen, dann kann Russland the hell mit ihnen machen, was Russland will. Und ich meine, das ist völlig verantwortungslos als eben künftiger Chef vom mächtigsten Mitglied in der NATO, sich so zu äußern.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon erwähnt, die Ukraine ist nicht Mitglied von der NATO. In welchem Umfang darf, kann oder sollte die NATO der Ukraine helfen?
Also ich glaube, es ist entscheidend, dass einzelne NATO-Länder der Ukraine helfen, die Ukraine unterstützen. Ohne diese Unterstützung hätte die Ukraine den Krieg schon längst verloren. Wir dürfen aber sehen oder dürfen nicht vergessen, dass einzelne NATO-Mitgliedsländer da gar nichts machen. Und bei einzelnen NATO-Mitgliedern gibt es riesige Schwankungen. Also Ungarn hat sich bis heute geweigert, auch nur einen Finger zu rühren für die Ukraine. Mhm. Und die Slowakei hat seit dem Regierungswechsel eine absolute Kehrtwende vollzogen. Die Slowakei war nach dem 24. Februar 2022 das Land, wo seine gesamte sowjetische Kampfjetflotte der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Völlig selbstlos. Und jetzt sehen wir plötzlich den slowakischen Regierungschef Seite an Seite von Putin in Peking an einer Siegesparade.
Wie viel Sinn macht dann das Bündnis, wenn am Schluss doch jeder Staat eigentlich selber kann entscheiden, wie sie mit dem Ukraine-Konflikt umgehen?
Ja, das ist tatsächlich die Schwäche von der Demokratie. Und NATO ist ein Bund zwischen demokratischen Staaten und auch selber demokratisch organisiert. Und von dem her, denke ich, könnte man dem nur entgegenwirken, indem man zum Beispiel die europäische Verteidigung viel besser koordiniert. Mhm. Ein erster zögerlichen Schritt haben wir gesehen. Es gibt jetzt in der neuen Kommission sogar einen Kommissar für europäische Verteidigung. Das hat es bisher nicht gegeben.
Mhm. Reden wir noch schnell über die Reaktion vom Kreml auf den Post vom US-Präsidenten. Der Kreml-Sprecher der Peskov hat das Treffen von Trump und dem Zelensky als reine PR-Aktion bezeichnet heute Morgen. Denken Sie, es könnte noch weitere Reaktionen seitens Russland auf die vielleicht vermeintliche Kehrtwende geben?
Der Trump hat ja mit dem Alaska-Gipfel im August Putin ein grosses Geschenk gemacht. Also der Putin hat wunderbare Bilder bekommen, die er zuhause hat können zeigen. Wir werden endlich wieder ernst genommen von der mächtigsten Macht dieser Welt. Und im Gegenzug hat der Trump überhaupt nichts bekommen. Und mittlerweile sieht man natürlich auch im Kreml, dass ihre eigenen Träume von einer russisch-US-amerikanischen Dominanz von dieser Welt sich auflösen. Und bisher hat man eigentlich bei allen kritischen Äußerungen von Trump über den Putin im Kreml immer so reagiert, dass man gesagt hat, ja, das ist alles nicht so ernst zu nehmen. Und jetzt hat man, glaube ich, gesehen, dass das vielleicht doch tatsächlich ein neuer Ton ist, den Trump anschlägt.
Mhm. Und wenn man jetzt die Situation nochmal aus Moskau betrachtet, was glauben Sie, laufen im Kreml jetzt für mögliche Gespräche?
Im Kreml ist es so, dass man seit einigen Monaten beobachten könnt, dass Leute, die gemässig sind, eher jetzt marginalisiert werden. Kürzlich ist einer der wenigen Kritiker von dem russischen Krieg in der Ukraine entlassen worden, der Dmitri Kosak. Und das ist natürlich nicht nur eine Bestrafung von dem Abweichler, sondern es ist gleichzeitig auch ein Zeichen an alle Leute, die irgendeine Karriere im russischen System denken, im Moment ist nur noch Loyalität gefragt, im Moment ist nur noch Unterstützung von dem Kriegskurs gefragt.
Vielleicht so ein bisschen abschliessend. Der Trump sieht sich ja in diesem Konflikt als der grosse Vermittler oder würde sich gerne in dieser Rolle sehen. Ist es aber überhaupt möglich, einen dauerhaften Frieden in der Kombination Putin-Trump zu finden? Oder denken Sie, dass der Konflikt jetzt einfach noch Jahre wird weitergehen?
Es gibt zwei Faktoren, oder, wo ein Ende von dem Krieg könnten herbeiführen. Das erste ist der Putin, aber der Putin hat ja klar gemacht, dass er den Krieg weiterführt, whatever it takes. Im April hat er relativ gute Signale aus Washington bekommen. Washington wäre sogar bereit gewesen, die russische Krim anzuerkennen und hat Putin vorgeschlagen, den Krieg an der aktuellen Frontlinie einzuführen. Der Putin hat das ausgeschlagen. Das heisst also, der Putin führt den Krieg zum Ende, whatever it takes. Der zweite Faktor ist, dass der Trump unwillig ist, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Und auch jetzt in seinem neuesten Post auf Truth Social ist nichts von dem zu erkennen. Also von dem her sind das zwei Faktoren, die mehr oder weniger stabil sind. Und der einzige Faktor, wo jetzt die russische Kriegsbereitschaft beeinträchtigen könnte, ist aus meiner Sicht die Entwicklung der russischen Wirtschaft, die im Moment tatsächlich in eine sehr prekäre Situation läuft.
Man hat ja davon gelesen, dass die Leute an Tankstellen anstehen, weil kein Benzin mehr rum ist etc. Oder das sind alles Sachen, die den Rückhalt in der Bevölkerung dann auch nicht stärken.
Ja, man muss ja auch sehen, dass man den Putin und seinen Krieg an seinen eigenen Versprechungen messen muss. Also der Putin hat ja der Ukraine den Krieg nie erklärt, sondern seine Botschaft an die russische Bevölkerung war, wir haben ein Problem in der Ukraine, aber das kümmert euch nicht, wir tun uns damit beschäftigen, aber ihr könnt weiterleben, wie wenn absolut nichts geschehen wäre. Und je länger, je mehr wird das schwieriger, natürlich das Versprechen aufrechtzuerhalten.
Also könnte für eine Deeskalation eigentlich die russische Bevölkerung oder die Wirtschaft dann auch quasi indirekt das Züngli an der Waage sein?
Ja, auf alle Fälle. Die russische Bevölkerung muss tatsächlich spüren, dass der Krieg nicht etwas ist, das weit weg passiert. Und das ist ja die ukrainische Militärstrategie, oder? Mit Drohnenangriff auf russische Städte, mit Angriff auf russische Raffinerien. Und so versucht man, den Krieg auf Russland hineinzutragen.
Danke Ihnen vielmals für das Gespräch und die Einschätzungen, Herr Schmid.
Bitte.
Damit du immer auf dem aktuellsten Stand im Ukraine-Konflikt bleibst, verlinken wir dir in den Shownotes den zugehörigen News-Ticker vom Blick. Mein Name ist Sina Albisetti und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns und lass uns 5 Sterne da. Den Abschluss macht wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Die britische Partei Labour Party singt ihre Parteihymne zur Melodie von «O Tannenbaum».
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.